Willkommen zur achten Episode unserer Afrika-Cup-Vorschau hier bei Soka Fußball in Afrika. Die ersten Deadlines vor dem Turnier gehen los. Vor kurzem, genau gesagt am 21. November, mussten alle 24 Teilnehmernationen eine Vorabkaderliste an den Afrikanischen Fußballverband liefern, auf der maximal 55 Spieler stehen dürften. Diese muss dann am 11. Dezember, also 10 Tage vor dem Turnierstart, auf 23 Spieler, also den finalen Kader, gekürzt werden. Es gibt noch die Möglichkeit, 4 weitere Spieler mitzunehmen, also insgesamt einen 27-Mann-Kader dabei zu haben, aber dann müssen diese 4 zusätzlichen Spieler vom Verband selber finanziert werden und da wird man eben finanziell nicht subventioniert vom Afrikanischen Fußballverband. Die ersten Entscheidungen sind jetzt schon gefallen. Die ersten Spieler haben schon die Gewissheit, dass sie den Afrika-Cup verpassen werden, weil sie nicht auf der 55-Mann-Liste stehen. Die Verbände sind übrigens nicht verpflichtet, diese provisorische Kader zu veröffentlichen. Erstes finale Aufgebot muss am 11. Dezember der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Es gibt aber dennoch Verbände, die bereits mit der ersten Liste an die Öffentlichkeit gehen. Bisher sind das Botswana, Sambia, Angola und Südafrika. Bei vielen anderen Ländern gibt es aber auch schon einige Leaks. So ist bekannt geworden, dass der ehemalige Premier League-Star Yannick Bolasi ziemlich überraschend auf der Liste von DR Kongo steht. Der 36-Jährige spielt mittlerweile in Brasilien und war zuletzt im März 2022 bei der Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, Südafrika hat seine 55 Mann publik gemacht, dabei auch für kleinere Überraschungen gesorgt. Deswegen finde ich, ist es ein guter Zeitpunkt, über Bafana Bafana zu sprechen. Als Experten konnte ich Sithembiso Nkosi gewinnen. Er ist ein ehemaliger Jugendcoach in Südafrika, hat als Entwicklungshelfer im Fußball des Landes gearbeitet und war zusätzlich auch noch als Videoanalyst tätig. Er lebt zwar seit einiger Zeit in Japan, seine Kontakte in die Heimat sind aber weiterhin eng und es gibt kein Länderspiel und kaum ein Ligaspiel in Südafrika, das er nicht verfolgt. Also der perfekte Mann, um mir einen differenzierten und dennoch detaillierten einen Blick auf die Nationalmannschaft Südafrikas zu geben. Let's go! Ich denke, ich erzähle niemandem was Neues, wenn ich sage, dass der Volkssport in Südafrika eher der Rugby ist. Die Springboks sind ein Kulturgut und wenn dann einmal Rugby-WM ist, dann kommst du daran im Land kaum vorbei. Ganz so groß ist die Emotionalität zu Bafana Bafana nicht, aber auch hier muss man wieder einschränken. Es gibt Teile des Landes, da ist der Fußball die klare Nummer 1. Wer einmal das Soweto Derby zwischen den Kaizer Chiefs und den Orlando Pirates live verfolgt hat, der wird das wahrscheinlich bestätigen. Ich bin noch nicht in das Vergnügen gekommen, aber wenn man mit Leuten vor Ort darüber spricht, dann leuchten die Augen. Die Soccer City, das riesige Stadion in Johannesburg, vor über 90.000 Zuschauer, wird dann zum absoluten Hexenkessel. Das kann man von Heimspielen der Nationalmannschaft nicht unbedingt behaupten. Da kann es schon mal vorkommen, dass gähnende Leere im Stadion herrscht, weil die Tickets zu teuer sind und auch weil in Städten gespielt wird, in denen sich die Fußballbegeisterung einfach in Grenzen hält. Natürlich ist die WM 2010 das prägendste Ereignis in der Fußballgeschichte des Landes. Infrastrukturell ist da viel passiert, auch abseits der Stadien. Ein weiterer Meilenstein war der TV-Vertrag für die Liga, der eben in den Jahren danach gekommen ist und der erst ermöglicht hat, dass Fußballprofis in Südafrika auch echt sehr gut verdienen können und zu nationalen Stars werden. Es ist natürlich auch einer der Gründe, warum die Liga in Südafrika zu den stärksten des Kontinents gehört und auch wirklich die einzige ist, die den Ligen in Nordafrika Konkurrenz machen kann. Dass die heimische Liga so stark ist, ist auch wichtig für die Nationalmannschaft, weil es eben anders als in vielen anderen Ländern in Afrika nicht ganz so viele Legionäre in Europa gibt. Das bedingt sich übrigens auch einfach ein Stück weit. Weil in Südafrika gutes Geld zu verdienen ist und man in seiner Heimat bleiben kann, entscheiden sich viele Talente gegen den Wechsel nach Europa, um dort dann einfach in einer Liga außerhalb der Top 10 fernab von Afrika eine Nebenrolle zu spielen. Gab sogar Gerüchte, dass sich Mittelfeldspieler Teboho Mokoena von Topclub Mamelodi Sundowns gegen einen Premier League-Wechsel entschieden hat, wobei hier wohl auch ein Veto des Clubs eine wichtige Rolle gespielt hat. Soweit zu den Voraussetzungen ein paar Worte. Die Vergangenheit beim Afrika Cup? Gar nicht so lange, wie man denken würde. Aufgrund des Apartheid-Systems im Land war Südafrika nämlich bis 1994 von allen Ausgaben ausgeschlossen. 1994 scheiterte man in der Qualifikation, 1996 wurde man aber schon Gastgeber. Und direkt bei der ersten Teilnahme holte man den Titel. Finale vor 80.000 Menschen im Vorgängerstadion der Soccer City in Johannesburg. Nelson Mandela beglückwünschte die Mannschaft anschließend auf dem Platz. Das Publikum war komplett gemischt, keine Rassentrennung. Ihr könnt euch vorstellen, ein großes politisches Signal in angespannten Zeiten damals. Es gibt einen BBC-Artikel von Autor Mani Jasmi, der den Sieg beim Afrika-Cup 1996 sogar noch wichtiger als den Titel bei der Rugby-WM 1995 einschätzt. Wichtig ist aber auch anzumerken, dass Titelverteidiger Nigeria das Turnier boykottierte. Der offizielle Grund waren Sicherheitsbedenken von General Sani Abacha. Damals in Südafrika waren mit Abedi Pelé, Tony Yeboah oder natürlich auch George Weah unglaublich große Namen trotzdem dabei. 1996 war die Geburtsstunde von Bafana Bafana, was übersetzt so viel wie die Jungs in Zulu bedeutet. Zwar existiert die Bezeichnung seit 1992, aber erst dieser Titel verlieh ihr so richtig Wucht. Es ist auch bis heute der einzige Titel für Südafrika. 1998 verlor man das Finale, 2000 wurde man Dritter. Danach folgten 20 Jahre der Enttäuschung, selbst 2013, als man wieder Gastgeber war, schied man im Viertelfinale aus. Es ist auch so ein Stück weit ein Trauma in Bezug auf den Afrika-Cup entstanden bei den Fußballfans im Land. Erst 2024, also vor kurzem in der Elfenbeinküste, hat man sich wieder zurückgemeldet. Einigermaßen überraschend ist man bis ins Halbfinale marschiert, angeführt von dem überragenden Keeper Ronwyn Williams, aber zu ihm kommen wir ja noch. Dieser Erfolg, untermauert durch die erste WM-Qualifikation seit 2010, die jetzt letztens klargemacht wurde, haben für ein neues Selbstvertrauen, für neuen Mut gesorgt. 2025 startet man nicht mehr in den Afrika-Cup, um eine Blamage zu verhindern, sondern man startet in das Turnier, um wieder ernsthaft um den Titel mitzuspielen. Ich habe mit Sithembiso über die aktuelle Stimmungslage bei den Fans gesprochen.
The mood amongst the fans of South Africa 2 weeks ago was very lukewarm regarding the national team because of the error that was made with regards to the World Cup qualification. But because we got a result against Rwanda and qualified for the World Cup, the mood is extremely excited. We're very optimistic because with regards to AFCON, we did well in the last AFCON. And now we looking to do well in this AFCON also, you know, because in the last AFCON, we came number 3. So we're looking for a favorable result with regards to AFCON.
Ich finde es großartig, dass in Südafrika wieder sowas wie Fußball-Euphorie auch in Bezug auf die Nationalmannschaft zu spüren ist. Der afrikanische Fußball braucht Bafana Bafana. So ein Potenzial gibt es ja nur in wenig Ländern, nur ausgeschöpft werden muss es eben. Es ist natürlich auch prestigeträchtig für CAF-Präsident Patrice Motsepe, dass sein Heimatland gut performt. Viele Spieler kommen ja schließlich auch aus seinem Club Mamelodi Sundowns. Wer übrigens hier noch mehr in den Fußball eintauchen will, dem empfehle ich, die Folge mit Moritz Kossmann zu hören. Unglaublich, was der Mann alles zum südafrikanischen Fußball zu erzählen hatte. Bis heute eine meiner absoluten Lieblingsfolgen von Suka. Bei Südafrika ist es wie so oft auch sehr spannend, über den Trainer zu sprechen, über Hugo Broos. Immer gut, erstmal mit einer Experteneinschätzung zu starten.
Hugo Broos is very popular right now, having ensured that South Africa qualified for the FIFA World Cup for the first time in several years. I think the last World Cup that South Africa qualified for was Korea and Japan in 2002. Because in 2010 we were the host, so we didn't have to qualify. So since 2002, South Africa has not been to the World Cup, and Hugo Broos is very popular right now. Some fans of Kaizer Chiefs were not very happy with him not selecting some of their players for the national team, but fans of Mamelodi Sundowns and Orlando Pirates are very happy that he's qualified the senior national team for international competitions.
Da ist sie wieder, diese so super spannende Dreierkonstellation in Südafrika. Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns. Die drei großen Clubs, besonders die Chiefs und die Pirates, auch mit riesigen Fanlagern. Du hast es nicht leicht als Nationaltrainer in Südafrika, weil jedes der drei Fanlager immer beleidigt sein wird, wenn du mehr Spieler von den anderen beiden mitnimmst. Aber es ist auch einfach sportlich zu erklären, die Pirates und vor allem die Sundowns haben die Chiefs eben sportlich abgehängt. Aber zurück zu Broos. 73 Jahre alt, ein echter Trainerfuchs, der aber erst seit 2014 in Afrika unterwegs ist. Erst als Clubcoach in Algerien, dann 2016 für fast 2 Jahre als Nationaltrainer Kameruns. 2017 holte er auch tatsächlich den Titel mit den unzähmbaren Löwen. Und das war damals wahrlich keine Mannschaft voller Stars, sondern eher eine durchschnittliche Truppe. Aber er entfachte eben den richtigen Spirit, der beim Afrika-Cup oft wichtiger ist, als individuell die besten Spieler zu haben. Es ging nochmal kurz nach Belgien für Broz, ehe er im Mai 2021 bei Südafrika unterschrieb. Und seine Bilanz spricht für sich. Mit seiner unaufgeregten Art hat er kleinere Dellen wegmoderieren können, er steht so ein wenig über den Dingen, lässt sich von der Hektik bei Medien und Fans nicht anstecken und bleibt seiner Linie treu. Er baut auf funktionierende Systeme aus dem Clubfußball. Er will das Rad nicht neu erfinden, gerade der Block der Sundowns ist einfach wichtig für ihn und in Anbetracht der Kürze der Zeit, die ein Nationaltrainer nun einmal mit seiner Mannschaft hat, war das in vielen Ländern in den letzten Jahren ein Erfolgsrezept. Er nimmt sich nicht so wichtig, das kommt auch gut an. Und natürlich am allerwichtigsten, er liefert Erfolge, er liefert Ergebnisse. Das einzige Mittel, um so lange als Nationaltrainer in Afrika zu bestehen. Mehr als 4 Jahre ist ja schon fast unglaublich lang bei der Schnelllebigkeit in diesem Geschäft. Je mehr Folgen ich aufnehme, desto öfter werden sich Kommentare zu den Gruppen vielleicht wiederholen. Man kann ja innerhalb weniger Tage nicht unglaublich neue Erkenntnisse fassen. Also, Bafana Bafana spielt in Gruppe B gegen Ägypten, Angola und Simbabwe. Ägypten, da gibt's ja noch eine offene Rechnung aus dem Jahr 2019, zumindest für die Pharaonen. Damals hat Südafrika Ägypten als Gastgeber mit 1-0 im Achtelfinale aus dem Turnier gekegelt. Ein Trauma, das bei den Pharaonen bis heute ziemlich präsent ist. Mit Angola und Simbabwe hat man schon unzählige Duelle hinter sich. Alle drei gehören zum Fußballverband der Nationen im Süden Afrikas, COSAFA. Deswegen spielt man hier deutlich öfter, man kennt sich. Ich würde schon sagen, dass Südafrika den Anspruch hat, in dieser Gruppe mit Ägypten um Platz 1 zu konkurrieren. Klar, die größeren Namen findest du bei den Nordafrikanern, eine gewachsene und gesunde Truppe aber bei Südafrika. Angola kann immer unangenehm werden, mit einer starken Physis und ebenfalls einer Mannschaft, die seit längerer Zeit einigermaßen unverändert zusammenspielt. Simbabwe ist schon der große Außenseiter, also da wäre nach dem Hickhack auf der Trainerposition ein Weiterkommen schon sehr überraschend. Die Gruppe übersteht Südafrika auf jeden Fall, da wäre ich bereit drauf zu wetten, mache ich aber natürlich nicht. Jetzt wollen wir mal alle 55 Spieler auf dieser Vorabliste durchsprechen. Nee, Spaß. Natürlich fokussieren wir uns auf die Startelf und die engen Duelle auf den Positionen. Erstmal will ich aber noch drüber sprechen, welche Namen etwas überraschend auf dieser 55-Mann-Liste fehlen. Temminkhosi Lorch, 32-jähriger Flügelspieler, der bei Wydad in Marokko spielt. Er war bei der Club-WM dabei, dort sogar einer der Lichtblicke bei Wydad, hat eine gute erste Halbsaison jetzt in der Liga gespielt. Man hätte schon gedacht, dass er zumindest mal im Dunstkreis des Kaders ist, dass er jetzt so komplett raus ist, eben nicht mal zu den besten 55 zählt. Das kam schon überraschend. Unter Hugo Broz scheint es da kein Comeback und kein Weg zurück in die Nationalmannschaft zu geben. Ebenfalls nicht dabei ist Percy Tau, auch vielleicht eines der größten What-Ifs der südafrikanischen Fußballgeschichte, war ein Ausnahmetalent bei den Sundowns, wechselte 2018 zu Brighton nach England, wurde dann öfter nach Belgien ausgeliehen, spielte dort auch unter Vincent Kompany in Anderlecht. 2021, nachdem er sich in England nie durchsetzen konnte, ging es zu Al Ahly nach Ägypten, guter Start dort. Ein Gesicht der Nationalmannschaft, 2024 noch ohne Diskussion Stammspieler beim Afrika Cup, danach ging es aber steil bergab. Bei Al Ahly auf dem Abstellgleis, dann nach Katar und mittlerweile nach Vietnam ausgewichen. Schon verrückt, wenn man bedenkt, wie beliebt er bis heute im Land ist und dass viele Fans in ihm einen Hoffnungsträger gesehen haben. Mittlerweile ist er 31, die Zeit nach dem letzten Afrika Cup war echt hart. Jetzt auch hier der Reality-Check, du gehörst nicht einmal mehr zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Letzter Abwesender der Liste, den ich noch kurz erwähnen will, Tashreeq Matthews, der lange in der Jugend des BVB gespielt hat, mittlerweile bei den Sundowns zum Stammspieler geworden ist, aber eben nicht auf der Liste von Broz steht. Abhaken, weitermachen mit denen, die auch wirklich dabei sind. 6 Keeper stehen auf der Vorabliste, sprechen müssen wir aber nur über einen. Ronwen Williams. Kapitän der Sundowns, Kapitän der Nationalmannschaft, Aushängeschild einer ganzen Nation. Letztes Jahr war er der erste Torhüter, der auf dem afrikanischen Kontinent spielt, der es in die Top 10 zur Wahl des Welttorhüters geschafft hat. Nur folgerichtig nach unglaublichen Performances beim AFCON 2024 und in der CAF Champions League. Letztes Jahr war er auch Afrikas Torwart des Jahres, diesmal wieder nominiert gewesen. Er ist natürlich auch einer der Topverdiener in der südafrikanischen Liga, also Ronwen Williams ist viel mehr als nur ein guter Keeper. Seine starken langen Bälle geben gute Optionen, allgemein ist er mit dem Ball am Fuß sehr gut. Er ist auch ein echter Elfmetertöter. Diese Eigenschaft hat Südafrika in 2 Elfmeterschießen 2024 überhaupt so weit gebracht. Da hat er schon eine Aura aufgebaut, die auch die Schützen bei dieser Ausgabe spüren werden. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass er aktuell nicht in seiner Bestform ist für die Sundowns. Also hier muss er sich vor dem Turnier noch steigern, um einen Impact wie vor 2 Jahren haben zu können. Aber keine Diskussion, er wird die Nummer 1 von Südafrika sein. die Abwehr. Könnte sein, dass Bros hier auch Hannovers Innenverteidiger Ime Okon mitnimmt. Der hatte ja einen ganz starken Start in die Zweitligasaison, hat sich dann aber verletzt und steht deswegen aktuell so ein bisschen hinten an. Ganz blöder Zeitpunkt. Ich hoffe aber, dass Bros ihn mitnimmt. Ich sehe schon sehr viel Potenzial in ihm und der Wechsel war jetzt auch ein guter Schritt, um weiter voranzukommen. Stammspieler wird er in der IV wohl eher nicht sein, aber zumindest als Ersatz wäre er eine starke Option. Im Zentrum sollten Zicha Bongan Gesana von FCSB aus Rumänien und einer der beiden IVs der Orlando Pirates, Nkosinati Sibisi oder Mbekeseli Mbukasi spielen. Überraschend hat Bros nämlich auf Grant Kekana von den Sundowns verzichtet. Der war in den letzten Jahren dort eigentlich eine Bank. Also in der Innenverteidigung muss ich erstmal ein neues Duo einspielen. Viel Zeit bleibt nicht, Kandidaten gibt's aber auch genug. Rechts hinten haben wir wegen einem Sundown-Spieler mal wieder keine Diskussion. Kuliso Mudau, ein spielstarker Rechtsverteidiger, der Erfahrung hat, der das Tempo von schnellen Flügelspielern mitgehen kann und der auch im Spielaufbau eben eine wichtige Rolle einnimmt. Hier kann sich Bros wieder auf Muster aus dem Sundown-Spiel verlassen. Links hinten gäbe es Samuel Kelo Kabini von Molde aus Norwegen als Kandidat, aber auch hier dürft's am Ende auf den Spieler von Mamelodi rauslaufen. Aubrey Modiba, Pendant zu Mudau auf der anderen Seite, 1,67 Meter nur groß, flinker Mann, gute Flanken, auch schon einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt. Auf seinen linken Fuß kann sich Bros verlassen, auf den Außen also Sundowns Power, wobei man sich keine Sorgen machen muss, auch die Backups wären im Fall der Fälle keine schlechten. Im Mittelfeld mein Lieblingsspieler, Teboho Mokoena. Und der hätte unbewusst Südafrika fast die WM-Qualifikation gekostet. Südafrika wurden nachträglich 3 Punkte abgezogen, weil Mokoena im Spiel gegen Lesotho eingesetzt wurde, obwohl er schon 3 gelbe Karten kassiert hatte und damit eigentlich gesperrt war. Ein administrativer Fehler von ihm, aber vor allem auch vom Verband und Trainerteam. Aber deswegen wackelte die WM-Quali und Mokoena hat zuletzt in einem Interview erzählt, dass er sehr darunter gelitten hat und auch Anfeindungen erfahren hat, seine Familie und er, wenn er einkaufen war oder sowas, und die tatsächliche WM-Quali dann für ihn wie eine echte Befreiung war. Bleibt zu hoffen, dass er jetzt auch komplett befreit in Marokko aufläuft und sein Team mit seinen klugen Pässen, seiner hohen Intensität und dem großen Spielverständnis helfen kann. Er ist der beste Feldspieler Südafrikas. Meiner Meinung nach hätte er den Premier League-Wechsel im Tank gehabt, aber so ist er eben in seiner Heimat ein zumindest jetzt wieder gefeierter Held, der von der Jugend verehrt wird. Bei den Sundowns lebt sich's nicht schlecht für ihn und wie gesagt, auch in der Nationalmannschaft der Kopf auf dem Feld. Er könnte eine reine Sundowns-Doppelsechs mit Batuzi Obas bilden. Ein weiterer Kandidat für die Rolle neben ihm ist Cefelo Sitose von Tondela in Portugal. Aber egal, wer neben ihm spielt, entscheidend für das Team wird die Form von Mokoena sein. Von ihm erwarte ich mir schon sehr viel und ich hoffe auch, dass ich ihn in Marokko vielleicht mal vors Mikrofon bekomme. Der dritte im Bunde, der für die zweite Rolle der Doppelsechs in Frage kommt, ist noch Talente Mbata von den Orlando Pirates. Auch starke Pässe, gute Entscheidungsfindung, die offensivste aller drei Optionen, für mich sogar die spannendste, wahrscheinlich vor allem gegen schwächere Gegner. Sprechen wir über die Dreierkette davor. Und der kleine Einschub muss nochmal erlaubt sein. Genau wie bei Ägypten ist es aus europäischer Sicht vielleicht so, dass Spieler, die in Afrika in ihren Heimatländern spielen, als schwächer angesehen werden. Aber eben genau wie bei den Pharaonen ist es in Südafrika so, dass die Liga ein gutes Niveau hat, die Spieler gut verdienen und auf diesen Wechsel nach Europa nicht immer angewiesen sind. Bei der Club-WM waren plötzlich alle überrascht, wie erfrischend die Sundowns aufgespielt haben, aber das war kein Zufall. Gerade dort wird einfach gut gearbeitet, auf hohem Niveau und deswegen ist es auch nicht so, dass ein Spieler, der in Europa unterwegs ist, automatisch den Vorzug erhält oder der bessere Kicker wäre. Wird auch in der Dreierreihe jetzt eben wichtig. Über die linke Offensivseite dürfte Oswin Apollis gesetzt sein. Er hat zuletzt alle wichtigen Spiele in der WM-Quali dort gestartet. Er ist in der Liga gesetzt für die Orlando Pirates. Ist ein Rechtsfuß, kommt aber über links. Ihr wisst, was das meistens bedeutet. Er zieht gerne zur Mitte, um von dort entweder selbst den Abschluss zu suchen oder eben den besser positionierten Mitspieler zu finden. Bei den Pirates sind die Fans begeistert. Er gilt als Königstransfer des Sommers. Ich habe sogar schon Vergleiche mit Eden Hazard gelesen. Er ist 24, war in der Elfenbeinküste noch Ergänzungsspieler, jetzt wird seine Rolle für Bafana Bafana wesentlich zentraler werden. Neben ihm auf der 10 gibt's dann unterschiedliche Varianten, auch hier der Blick in die WM-Quali. Spätzünder Sifo Mbula, ebenfalls von den Pirates, war dort der gesetzte Mann zuletzt, auch spannend, weil er 2025 erst so richtig seinen Durchbruch gefeiert hat. Er ist auf Nationalmannschaftsebene noch ziemlich unerfahren, in der Elfenbeinküste war er noch gar nicht im Kader gestanden. Er ist jetzt kein Zehner, der durch Tore und Vorlagen glänzt. Er kommt eher über sein Spielverständnis, kann Räume öffnen für seine Mitspieler und ist der Mann für den vorletzten Ball. Er hat ein echt überragendes Ballgefühl. Du wirst wenig leichte Fehler von ihm sehen. Er macht die einfachen Dinge, aber die so gut, dass er wahrscheinlich für Hugo Broos ebenfalls unverzichtbar sein wird. Und damit hat er eben dem Platzhirsch der vergangenen Jahre so ein wenig den Rang abgelaufen. Themba Tswane, 36 Jahre alt, Zehner der Sundowns, eigentlich auch im Nationaldress gesetzt gewesen, scheint aktuell echt hinten dran zu sein. Bei der Club-WM war er noch einer der zentralen Spieler von Mamelodi. In der Nationalelf muss er scheinbar dem Mann von den Pirates den Vortritt lassen. Kommen wir zur rechten Seite, der Position, auf der man wohl am meisten mutmaßen muss, wer dort wirbeln wird. Geht man nach den letzten Eindrücken, dann wäre Mohaun Kota von Al-Ettifaq in Saudi-Arabien der wahrscheinlichste Kandidat. 21 Jahre alt, gilt als großes Talent, hat sich im Sommer für die wohl lukrativste finanzielle Option entschieden und ist von den Pirates in die Wüste gewechselt. Auch in Europa soll es Interessenten gegeben haben, vor allem aus Belgien, aber ein Kota, ein kleiner Wirbelwind über rechts, der hat sich eben dagegen entschieden. Das ist auch sein gutes Recht, Hugo Broos setzt trotzdem auf ihn, da kann man also kaum Negatives drüber sagen. Jetzt beim Afrika Cup nochmal eine größere Bühne, ich denke, so ganz hat ihn die breite Fußballöffentlichkeit noch nicht auf dem Schirm, aber jetzt einige gute Dribblings, ein paar Scorer beim AFCON, dann steigt der Wert seiner Aktie weiter nach oben. Es könnte aber auch zu einem spannenden Comeback kommen. Bongo Kule Longwane ist seit 2023 nicht mehr im Kader der Nationalmannschaft dabei gewesen, steht nun aber im 55-Mann-Kader. Er ist Stammspieler in der MLS bei Minnesota und ist ein Thema für Diskussionen unter den Fans, warum er so lange nicht dabei war. Er ist ein wenig der Gegenentwurf zu Nkota, kommt mit viel mehr Körperlichkeit, ist 15 cm größer und lauert auch mal am zweiten Pfosten, um den Ball über die Linie zu drücken. Aber man muss auch einschränkend anmerken, er hatte jetzt keine überragende MLS-Saison, wo man jetzt sagen müsste, der muss auf jeden Fall dabei sein. Ein weiteres super spannendes Profil für beide Flügelpositionen hat Ausnahmetalent Rillebeule Mofokeng. Gilt ja schon seit längerem als das vielleicht größte Talent seiner Generation. Vielleicht gibt es nur noch ein bisschen mehr Hype um U17-Ausnahmespieler Emil Witboy. Aber bei Mofokeng gab es schon Barcelona-Gerüchte. Er war auch wirklich unwiderstehlich in den paar Monaten zuvor. Aktuell stockt die Entwicklung ein wenig. Es gibt die erste Delle und dementsprechend auch die ersten Kritiker, die ihn für überschätzt halten. Ob er es in den Kader schafft, bleibt abzuwarten. Er ist aber auch einer dieser kleinen Dribbler, für die man ins Stadion kommt, die Wow-Momente erzeugen können. Und vielleicht wird er ja doch nochmal eine Entdeckung des Afrika-Cups. Und damit auf zur letzten Position, auf die Sitembiso ein wenig kritisch blickt.
Our problem probably with the national team is in the upfront and is in the striker position. We don't really have a recognized striker that can score 15 to 20 goals in the domestic league on a regular basis. So we have our challenges up front in that position of striker, where our striker does not score consistently in the upfront position.
Die offensichtlichste Wahl und auch die wahrscheinlichste ist Lyle Foster, der laut Transfermarkt wertvollste Südafrikaner. Er spielt für Burnley in der Premier League, kriegt dort auch ordentlich Minuten und steht im Nationaltrikot bei 8 Toren in 20 Spielen. Es ist ein wenig eine zwiegespaltene Beziehung zwischen den Bafana-Bafana-Fans und ihm. Auf der einen Seite ist er der einzige Premier League-Spieler, also jemand, der es ganz nach oben geschafft hat. Auf der anderen Seite hat er abgelehnt, den letzten AFCON 2024 zu spielen, um sich im Club zu etablieren. Die Leute werfen ihm nun natürlich vor, dass er es nicht wertschätzt, die Farben der Nation zu tragen. Da sind auch viele Emotionen im Spiel, aber eigentlich führt kein Weg an Lyle Foster vorbei. Die Alternative wäre Ikram Reyners, wieder ein Name, der durch die Sundowns bei der Club-WM ein wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Foster, 1,85, wuchtig, Reyners, 1,76, mehr der Wusler vorne drin, der die Lücken sucht, um vor die Kiste zu kommen. Als dritten könnte man noch Evidence Magopa von den Pirates nennen, aber wie Sitembiso schon sagt, seine Torquote in der heimischen Liga ist eben auch nicht überragend, so richtig Werbung hat er dort zuletzt nicht gemacht für sich. Bleibt abschließend zu sagen, diese Übermacht von Sundowns und Pirates im Kader ist schon krass, sie sind schon absolut prägend. Durch diese starken Blöcke hat man aber auch eine gewisse Eingespieltheit, ein gewisses Verständnis, das auch schon 2024 geholfen hat. Auf diesen Trumpf wird Südafrika setzen. Dazu gibt es eben auch noch spannende Spieler, die durchaus ihren Durchbruch auf der großen Bühne feiern können. Ihr habt aber auch noch drauf gewartet. Was ist die spezielle Story von Team Südafrika? Und dafür kehren wir nochmal zurück zu MLS-Flügelspieler Bongo Kule Longwane. Er stammt aus dem südafrikanischen Dorf Kwanaxamalala, nahe der Stadt Pietermaritzburg. Wahrscheinlich jetzt nicht jedem bekannt, also sagen wir lieber im Südosten Südafrikas, weit weg von Johannesburg oder Kapstadt. Sein Vater ist Bauarbeiter, aber gerade als sein Sohn auf dem Weg ist, sich in jungem Alter als Stammspieler in der ersten Liga einen Namen zu machen, nämlich für Maritzburg United, da schlägt Covid zu und der Vater verliert seinen Job. Und es ist jetzt in Südafrika auch nicht so, dass du davon im sozialen Netz aufgefangen wirst. Arbeitslosigkeit in Südafrika bedeutet eine harte Realität. Schau, wo du bleibst. Und der 19-jährige Bongo Kule steht plötzlich nochmal ganz anders unter Druck. Er hat jetzt eine große finanzielle Verantwortung für seine Familie. Sein Gehalt ist das Einzige, was aktuell regelmäßig reinkommt. Ich stelle mir das in diesem Alter schon sehr schwierig vor, das im Kopf zu verarbeiten. Du hast ja sowieso Druck, hast dich gerade erst gegen tausende andere Talente durchgesetzt und deinen Platz im Profibereich erobert und jetzt eben noch diese zusätzliche Bürde. In einem Interview mit den Verbandsmedien hat er später mal gesagt, mein Leben wurde hart, als ich meinen Profivertrag in Marisburg unterschrieben habe. Ich musste ab da meinen Vater unterstützen. Sicher auch nicht einfach für den Vater, plötzlich auf das Gehalt des eigenen Sohnes angewiesen zu sein. Und so geht's weiter. Auch in den Jahren danach gibt's keinen neuen Job für den Vater. Mlongwane bleibt unter dem Druck, liefern zu müssen, um die Familie zu versorgen. Aber der Junge ist stabil, handelt all diesen Druck und sticht in der Liga heraus. So sehr, dass es sogar ein Angebot aus Übersee gibt. Aus Amerika, aus der MLS, eine Liga, die schon dafür bekannt ist, keine schlechten Gehälter zu bezahlen. Für ihn aber trotzdem eine harte Entscheidung. Er hat seine Region noch nie in seinem Leben verlassen. Hat eben in der nächsten Großstadt gespielt. Das Maximum war mal Durban, aber auch das war ja eine überschaubare Distanz nach zu Hause. Und plötzlich ab in die USA. Es gibt aber eigentlich keine Diskussion. Für sich und für die Familie wagt er den großen Schritt. Tausende Kilometer entfernt in Minnesota unterschreibt er 2022 einen nicht schlecht dotierten Vertrag. Und der ermöglicht es ihm bis heute, seinen Vater und die Familie aus der Ferne zu unterstützen. Die können ihn natürlich auch nur aus der Ferne mental unterstützen. Es gibt ein weiteres Interview nach seinem Wechsel, in dem er sagt, ich sehe, dass die Familien der anderen zu den Spielen kommen und ich denke mir, ich brauche meine Familie auch, damit sie kommen und mich supporten können. Das gibt zumindest einen kleinen Einblick in die Seele eines Mannes, der sehr schnell erwachsen werden musste und viel Verantwortung übernehmen musste. Bis 2023 kam er noch regelmäßig zu den Länderspielen zurück nach Südafrika. Seitdem herrscht so ein bisschen, wie vorhin erwähnt, Funkstille. Dieser Platz im 55-Mann-Kader jetzt macht Hoffnung, dass es ein Comeback für Bafana Bafana geben wird und er auch in Zukunft wieder öfter mit seiner Familie zusammenkommen kann. Es wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ein Happy End für den Jungen, der in die Welt hinausgezogen ist, um seiner Familie ein gutes Leben zu ermöglichen. Also es müssen nicht immer schlimme Geschichten sein, manchmal gibt der Fußball eben auch die Möglichkeit, so ein bisschen Feel-Good-Stories zu erzählen. Wir werden sehen, wer dann schlussendlich die 23 Mann sind, die Südafrika vertreten. Für die Fans im Land und auch für den Fußball auf dem Kontinent hoffe ich, dass Bros mit Bafana Bafana weiterhin so stark bleibt und vielleicht ja langsam wieder zu einem ernsthaften Titelaspiranten wird. Kapitel 8 von 24 ist abgeschlossen. Ich freue mich auf all das, was es noch zu erzählen gibt und freue mich auch, wenn ihr weiter dabei bleibt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.